SRF 2 Kultur. Wissenschaftsmagazin.
Ein Frühwarnsystem warnt Epileptiker vor Anfällen, lange bevor sie auftreten. Ein winziger Roboter soll das Geheimnis der Stubenfliegen aufdecken. Nämlich wie diese ihre unglaublichen Flugkünste fertigbringen. Das Weltraumteleskop Herschel gibt den Geist auf. Was bleibt, sind tiefe Einblicke ins Universum. Das sind die Themen heute. Mein Name ist Odette Frey. Mehr als 60 Millionen Menschen weltweit leiden an Epilepsie. Doch nur 2/3 haben ihre Krampfanfälle mit Medikamenten im Griff. Bei dem restlichen Drittel der Patienten wirken die Medikamente kaum oder gar nicht. Diese Menschen leben in ständiger Angst vor dem nächsten Anfall und oft trauen sie sich deshalb kaum auf die Straße. Genau für solche Patienten hat eine US-amerikanische Firma ein Frühwarnsystem entwickelt. Ein Frühwarnsystem, das in den Kopf implantiert wird und das rechtzeitig vor kommenden Anfällen warnt. Nun wurde es zum ersten Mal bei Patienten getestet. Fachleute sprechen schon jetzt von einem Meilenstein in der Epileptologie. Marieke Degen berichtet.
Das Gerät ist gerade einmal so groß wie eine Zigarettenschachtel, doch es könnte das Leben von tausenden Epilepsie-Patienten verändern.
Das Gerät warnt die Patienten Minuten oder sogar Stunden vor einem Anfall. So, dass sich die Betroffenen rechtzeitig darauf einstellen und sich zum Beispiel in eine sichere Umgebung bringen können.
Mark James Cook ist Neurologe am St. Vincent's Hospital in Melbourne. Jeder 3. Epilepsie-Patient, sagt er, bekommt seine Anfälle nicht mit Medikamenten in den Griff. Und der Arzt weiß genau, was das für die Patienten bedeutet.
Es schränkt ihr Leben extrem ein, weil sie einfach nicht wissen, wann der nächste Anfall kommt. Sie können deshalb nicht richtig arbeiten, nicht Auto fahren, nicht alleine schwimmen gehen, weil sie dann zu ertrinken drohen. Abgesehen davon finden es die meisten Menschen sehr erniedrigend, einen Anfall in der Öffentlichkeit zu haben. Aus Angst davor unternehmen sie kaum noch etwas. Für viele Menschen ist das Schlimmste an der Epilepsie.
Solchen Patienten könnte das neue Frühwarnsystem helfen. Entwickelt wurde es von der Firma NeuroVista aus Seattle. Mark Cook hat es jetzt zum ersten Mal getestet, in einer kleinen Studie mit 11 Patienten.
Die Patienten haben Elektroden unter die Schädeldecke eingepflanzt bekommen, die permanent die Hirnaktivität messen, also ein EEG erstellen. Über ein Kabel werden die Signale dann vom Gehirn an eine kleine Box weitergeleitet, die unterhalb des Schlüsselbeins implantiert ist. Und von dort drahtlos an das Handgerät, das die Patienten bequem in der Tasche oder am Gürtel tragen können.
Das Handgerät analysiert das EEG. Es erkennt Veränderungen, die sich schon lange vor einem epileptischen Anfall aufbauen. Weil die bei jedem Patienten anders aussehen, haben die Forscher das Frühwarnsystem in den ersten Monaten individuell angepasst und das Gerät für jeden Patienten einzeln programmiert.
Das Gerät kalkuliert, wie wahrscheinlich es ist, dass der Patient einen Anfall haben wird. Und signalisiert das über verschiedene Leuchten. Rot bedeutet, das Risiko ist sehr hoch. Weiß, das Risiko ist moderat. Und blau bedeutet, kein Risiko.
In der Studie hat das Gerät die Patienten zuverlässig vor Anfällen gewarnt. Mal Minuten, mal Stunden vorher, je nach Anfall.
Einer meiner Patienten hatte immer viele Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Wenn er einen Anfall hatte, musste immer ein Krankenwagen her und seine Kollegen waren dann sehr verstört. Jetzt konnte er zu Hause bleiben, wenn das rote Licht am Gerät aufgeleuchtet hat oder rechtzeitig vor dem Anfall nach Hause gehen.
Menschen, die nur ab und zu einen Anfall erleiden, die aber in ständiger Angst davor leben, ihnen könnte das Frühwarnsystem die Unabhängigkeit wiedergeben, sagt Cook. In der Fachwelt sorgt das System für Aufsehen.
Das ist zum ersten Mal und deswegen finden wir es nahezu sensationell, dass in einer sogenannten prospektiven, also nach vorne sehenden Studie nachgewiesen werden konnte, dass Anfälle oder Ereignisse tatsächlich systematisch vorhergesagt werden können mit entsprechenden quasi Vorwarnzeiten.
Sagt Christian Elger, Professor für Epileptologie an der Uni Bonn.
Das ist ein alter Traum aller Epileptologen, weil wir normalerweise bei therapeutischen Situationen unter Umständen einen Patienten völlig übertherapieren, weil wir nie wissen, wann ein Anfall kommt und ihm kontinuierlich Medikamente geben müssen und ihn trotzdem nicht erfolgreich dadurch behandeln.
Irgendwann, so die Hoffnung, könnte es nicht nur bei der Vorwarnung bleiben. Vielleicht könnte man einen drohenden Anfall verhindern, zum Beispiel mit bestimmten Medikamenten.
Es gibt Medikamente, die sehr schnell wirken. Benzodiazepine etwa. Das sind starke Beruhigungsmittel, die heute schon eingesetzt werden, um einen Anfall zu unterbrechen. Einige meiner Studienteilnehmer haben Benzodiazepine genommen, wenn das Licht rot wurde, um zu sehen, ob sie den Anfall von vornherein umgehen können. Wir haben noch nicht genug Daten, um ernsthafte Aussagen zu treffen, doch einigen hat es offenbar ganz gut geholfen.
Mark Cook bekommt jeden Tag Briefe und E-Mails von anderen Patienten. Sie wollen das Frühwarnsystem unbedingt haben. Doch der Weg bis zur Marktreife ist weit. Das System muss verfeinert und noch zuverlässiger werden. Für weitere Studien fehlt den Australiern im Moment allerdings das Geld.
Ein Beitrag von Marieke Degen. Die wissenschaftliche Studie zu diesen ersten Patiententests lässt sich im Fachblatt der Lancet Neurology nachlesen. Stubenfliegen stehen in der Skala beliebte Tiere nicht sehr weit oben. Zu Unrecht, denn Stubenfliegen sind wahre Flugkünstler. Wie sie es schaffen, ihren Körper derart wendig und effizient durch die Lüfte zu bewegen, das verblüfft die Wissenschaft. Nun haben sich Roboterforscher dem Fliegenflug angenommen. Sie bauen winzig kleine Fliegenroboter. Dank ihnen wollen sie die Aerodynamik des Fliegenflugs verstehen und künstliche Fliegen entwickeln, die hoffentlich nicht durch unsere Schlafzimmer, aber eines Tages vielleicht über unsere Felder surren. Madeleine Amberger.
Fliegen können unendlich lästig sein. Und sie sind im Flug behendig genug, um Händen oder Fliegenklatschen elegant auszuweichen. Kevin Ma von der Harvard School of Engineering and Applied Sciences hat vor den Insekten großen Respekt entwickelt.
Wir haben über die letzten 2 Jahre gelernt, sie mit anderen Augen zu sehen. Es ist erstaunlich, wie leicht ihr Flug ausschaut. Und wenn man so etwas als Roboter nachbauen will, merkt man, das ist unendlich schwierig.
Kevin Ma und seine Kollegen wollten mit ihrer robotischen Fliege so nahe an die Natur herankommen wie möglich. Ihre Schöpfung, die sie in der aktuellen Ausgabe der Fachschrift Science beschreiben, ist die kleinste bisher gebaute dieser Art. Sie hat eine Flügelspannweite von 3 cm und mit nur 80 Milligramm ist sie, nun ja, ein echtes Fliegengewicht und mit ihren Schwestern in der Natur vergleichbar. Kevin Ma erzählt, was sich bei der Entwicklung am schwierigsten gestaltete.
Das war der Flügelschlag, den eine Fliege braucht, um sich von einer Oberfläche abzuheben. Dieser Flügelschlag ist nämlich unglaublich schnell. Das führt beim Material bald zu Abnutzungserscheinungen. Der Roboter hält also nicht lange. Außerdem muss er sehr leicht sein. Auch das war eine große Herausforderung.
Und wenn man ein solches künstliches Insekt auch in der gleichen Größenordnung bauen will, also so klein wie eine echte Fliege, dann sind Pinzette und Mikroskop unabdingbares Werkzeug. Der robotische Winzling hat etwas elegant Fragiles an sich. Die winzigen transparenten Flügel sind mit Miniaturscharnieren aus Plastik an einen schmalen Körper aus Kohlenstofffasern angebracht. Der Körper steht dabei aufrecht und das sieht etwa so aus, als wären einem Streichholz Flügel gewachsen. Flugroboter wurden schon in mehreren Labors und in allen erdenklichen Größen entwickelt. Doch keiner ist so agil wie die Harvard-Fliege. Sie kann in der Luft verharren und fliegentypische Flugmanöver durchführen, etwa die kunstvollen Kurven in der Luft ziehen, die immer so ärgerlich sind, wenn man ein echtes Insekt vertreiben will. Die robotische Fliege ist deshalb so agil, weil der rechte und linke Flugmuskel unabhängig voneinander kontrolliert werden können. Die Konstrukteure verwendeten für die Muskulatur sogenanntes piezoelektrisches Material. Das heißt, wenn man elektrische Spannung anlegt, dann dehnt es sich oder kontrahiert, so wie ein echter Muskel. Die künstlichen Flügel schlagen 120 Mal pro Sekunde und sind damit im Bereich der Fluginsekten. Eines schafft die robotische Fliege freilich noch nicht, meint Pakpong Chiraratananon, einer der Konstrukteure. Und das sind die fliegentypischen grazilen Landungen.
Ein Flug endet immer mit einem Absturz. Das liegt daran, dass die Stromversorgung derzeit noch über ein Kabel erfolgt. Und wenn wir diese abschalten, fällt der Roboter eben zu Boden. Aber er ist sehr klein und das Material ist widerstandsfähig. Meistens geht nichts kaputt.
Genau diese Eigenschaft gefällt Dario Floriano an der neuen Fliege besonders gut. Denn weiche Materialien werden zunehmend wichtiger, meint der international prominente Robotikexperte an der ETH Lausanne.
Bei Flugrobotern ist das aus zwei Gründen ein großer Vorteil. Man kann beispielsweise die Flügel falten, wenn das nötig ist. Und wenn der Roboter zu Boden fällt oder mit einem Hindernis kollidiert, dann ist weiches Material biegsam. Es würde also den Aufprall dämpfen und der Roboter nimmt weniger Schaden.
Robotikexperten sind nicht die einzigen, die von der Harvard-Fliege beeindruckt sind. Liv Ristroff von der New York University erforscht Biolocomotion, also die Feinheiten von Bewegungsabläufen bei Tieren. Sein Spezialgebiet sind Fliegen. Über die aerodynamischen Vorgänge bei großen Flügeln wie einem Flugzeug wisse man Bescheid, meint Liv Ristroff. Doch bei Fluginsekten ist noch vieles rätselhaft.
Echte Insekten kann man nicht kontrollieren, um sie zu studieren. Man kann sie nicht dazu bringen, bestimmte Dinge zu tun. Doch diese kleinen robotischen Fliegen könnten uns vielleicht weiterhelfen. Denn man kann ja die Flügelbewegung verändern und jeweils die Auswirkung verfolgen. Auf diese Weise könnte man Neues über Aerodynamik erfahren.
Doch ehe die robotische Fliege einsatz- und unabhängig flugfähig ist, sind noch viele technische Probleme zu lösen. Zuallererst braucht es eine leistungsfähige Miniaturbatterie. Auch das Kontrollsystem muss quasi als Bordcomputer entwickelt werden, damit es kein Steuerkabel mehr braucht, wie bei der Harvard-Fliege. Und nicht zu vergessen, die künstlichen Fliegen brauchen auch Sinnesorgane, also Sensoren. Die Anwendungsmöglichkeiten von kleinen, unabhängigen Roboterfliegen sind vielfältig. Denkbar sind Umweltbeobachtungen oder Einsätze in Katastrophenfällen. Und wenn man die robotischen Insekten als Schwarm ausschickt, könnten sie sogar Nutzpflanzen bestäuben.
Madeleine Amberger. Das Weltraumteleskop Herschel stellt seinen Dienst ein. 4 Jahre lang kreiste das große Spiegelteleskop um die Sonne und funkte dabei faszinierende Daten zur Erde. Im letzten Teil der Sendung sprechen wir dann mit dem Schweizer Astronomen Arnold Benz über Herschel. Doch nun kommen wir zuerst zu den Meldungen der Woche mit Pascal Bieber. Zurzeit sorgen ja gleich 2 neuartige Viren für Schlagzeilen. Von beiden weiß die Wissenschaft noch recht wenig. Trotzdem hört man immer wieder von ihnen und droht, ob der vielen Meldungen etwas den Überblick zu verlieren.
Das hängt damit zusammen, dass sich die Weltgesundheitsorganisation WHO ganz offensichtlich Sorgen macht und regelmäßig über die neuesten Ansteckungs- und Todesfälle berichtet. Einerseits geht es um ein neuartiges Coronavirus, das ungefähr vor einem Jahr entdeckt wurde.
Daran sind bisher rund 20 Menschen gestorben. Gerade in den letzten Tagen sind wieder mehrere Todesfälle aus Saudi-Arabien gemeldet worden.
Das Virus ähnelt dem SARS-Virus, an dem vor 10 Jahren rund 8000 Menschen erkrankten und etwa 800 starben. Klar ist, auch das neue Virus ist gefährlich. Es kann zu Lungenentzündungen und Nierenversagen führen. Wie ansteckend es ist, ist allerdings noch Gegenstand von Untersuchungen. Die WHO empfiehlt zurzeit keine speziellen Maßnahmen außer einer engmaschigen Überwachung.
Das andere Virus in den Schlagzeilen ist das neue Vogelgrippevirus in China.
Auch dieses gibt den Forschern noch einige Rätsel auf. Bisher sind über 100 Menschen mit dem H7N9-Virus infiziert worden. Über 20 sind daran gestorben. Zwar gibt es anders als beim Coronavirus keine Anzeichen, dass die neue Vogelgrippe von Mensch zu Mensch übertragen wird. Doch macht die Gesundheitsbehörden stutzig, dass nicht alle Erkrankten Kontakt zu Vögeln hatten. Sie müssen sich also, so mutmaßen die Wissenschaftler, an Säugetieren angesteckt haben. Forscher warnen dennoch, das Virus scheine sich sehr schnell verändern zu können, was es zu einer noch größeren Gefahr mache.
Auch hier empfiehlt die WHO aber bisher keine speziellen Reisebeschränkungen. Man kann also sagen, allzu große Angst vor einer Pandemie wie bei der Schweinegrippe scheint in beiden Fällen verfrüht. Wir bleiben auch in der nächsten Meldung bei der Medizin.
Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA scheitert vorerst mit ihrem Ansinnen, mehr Transparenz zu schaffen.
Die Behörde hatte beschlossen, Studiendaten aus dem Prozess der Medikamentenzulassung öffentlich zu machen. Zwei Pharmafirmen haben dagegen Rekurs eingelegt.
Die Studiendaten dieser zwei Firmen, das hat nun das Europäische Gericht entschieden, bleiben vorderhand unter Verschluss. Das ärgert insbesondere unabhängige Forscher. Unlängst hatte zum Beispiel das Expertennetzwerk Cochrane Collaboration die Herausgabe von Studiendaten zum Grippemittel Tamiflu erreicht und damit zeigen können, dass deren Hersteller, die Pharmafirma Roche, unangenehme Daten wohl unter dem Deckel gehalten hatte.
Erfreuliches gibt es aus der Schweizer Landwirtschaft zu berichten. Als erste in Europa dürfen Schweizer Bauern Pflanzenkohle verwenden, um den Boden zu verbessern.
Bisher machte man sich Sorgen, dass damit auch Schadstoffe in den Boden gelangen. Mit strengen Vorschriften will man das nun verhindern.
Die Idee, Pflanzenkohle zum Speichern von Kohlenstoff und Nährstoffen in den Boden zu bringen, die stammt von den Amazonas-Indianern.
Damit wird das Klima geschont und gleichzeitig die Produktivität gesteigert. Denn Pflanzenkohle macht die Nährstoffe für Pflanzen leichter verfügbar und verhindert gleichzeitig, dass sie ausgewaschen werden. Pflanzenkohle wird in der Schweiz aus Holzschnitzeln gewonnen.
Und zum Schluss noch das. Meditieren kann ihre Gene beeinflussen.
Forscher zeigen in einer Studie im Fachmagazin PLOS-ONE, dass Meditation, Yoga oder Beten unmittelbare Veränderungen in der Genaktivität hervorruft. Und zwar bei solchen Genen, die für die Immunreaktion, den Stoffwechsel oder die Insulinproduktion mitverantwortlich sind. Das könnte erklären, warum Entspannungsübungen gegen Entzündungen oder Diabetes helfen.
Das Weltraumteleskop Herschel ist so etwas wie ein übergroßes Babyfon im All. Die Babys, die Herschel in seinen 4 Jahren Dienstzeit überwacht hat, sind allerdings nicht klein, sondern riesig. Es handelt sich nämlich um Sterne und Planeten, die gerade erst geboren wurden. Die Sterngeburten, die finden hinter dichten kosmischen Wolken statt, durch die normale Weltraumteleskope nicht hindurchblicken können. Herschel jedoch nutzte Strahlung im fernen Infrarot und hatte so den Durchblick. Nun ist Herschels Zeit zu Ende. Sein Kühlmittel geht nämlich zur Neige. Die Herschel-Mission als Ganzes aber, die dauert an. Katharina Boxler sprach mit dem Astronomen Arnold Benz von der ETH Zürich, der seit der Planungsphase am Herschel-Projekt beteiligt ist.
Arnold Benz, am Montagnachmittag hat Herschel gemeldet, dass sich seine Instrumente aufwärmen, dass das Teleskop sein Kühlmittel definitiv verbraucht hat. Dass dieser Moment in diesen Tagen kommen würde, das war klar. Trotzdem die Frage, was ging Ihnen in diesem Moment durch den Kopf?
Es war eigentlich ein gutes Gefühl, Freude, die Mission ist gelungen, die Instrumente funktionierten bis zum Schluss. Wir haben sehr viele Daten, die müssen noch ausgewertet werden. Also für uns ist eigentlich die Herschel-Mission, das Projekt, noch nicht fertig.
Herschel flog ja vor fast auf den Tag genau 4 Jahren Richtung Lagrange-Punkt, da wo er sich jetzt aufgehalten hat, mit über 2300 Litern Kühlmittel an Bord, flüssiges Helium. Warum ist dieses Kühlmittel für Herschel offensichtlich so etwas wie für den Menschen das Blut? Warum war das oder ist das so wichtig?
Wir sind mit diesem Observatorium in den Weltraum gegangen, weil wir die Wärmestrahlung aus den kältesten Gebieten des Universums beobachten wollten. Wir müssen also beobachten mit Sensoren, die eine noch tiefere Temperatur haben. Und die kältesten Gebiete, das ist dort, wo die Sterne wie die Sonne und die Planeten wie die Erde entstehen. Das passiert bei minus 260 Grad Celsius bis minus 270 ungefähr. Und das Herschel-Teleskop wurde mit flüssigem Helium auf 1 Grad über dem absoluten Nullpunkt der Temperatur, also bei minus 273 Grad, heruntergekühlt. Wir mussten auch weit weg von der Erde, damit die Wärmestrahlung der Erde das Teleskop nicht erwärmt. Und auch die Sonne wurde durch ein Schild abgedeckt. Und das Helium ist jetzt eben zu Ende.
Herschel hat ja als erstes Teleskop das Auge für Strahlung im fernen Infrarot- und Submillimeterbereich und konnte deshalb durch die dichten kosmischen Gaswolken blicken, in denen eben Sternengeburten stattfinden. Sie sagten zu Beginn der Mission, ich kann mich erinnern, das sei für einen Astronomen wie der Gang über eine Blumenwiese mit vielen unbekannten Blüten. Welche kosmischen Blüten haben Sie denn bisher pflücken können?
Dieser Vergleich mit den Blumen ist wirklich sehr gut, weil wir hatten schon die Idee, dass es wahrscheinlich da neue Moleküle gibt, die man eben noch nicht beobachten konnte im Weltraum, weil in diesem Wellenlängenbereich noch nie gemessen wurde. Und wir hatten so Modelle gemacht und haben gesagt, ja, wir versuchen es mal, es ist zwar ein hohes Risiko, und haben dann drei neue Moleküle gesucht und alle praktisch am selben Tag gefunden. Das war wirklich der Höhepunkt für mich. Das war der Moment, wo man dann den Champagner rausgeholt hat. Und da haben wir wirklich gefestet. Wir hätten nie gedacht, dass wir diese drei finden werden. Eines haben wir nicht gefunden. Jetzt verstehen wir, warum wir das nicht gefunden haben. Aber damals war das völlig Risiko. Und wir versuchen jetzt, das zu modellieren und zu verstehen, wie diese neuen Moleküle, was die uns sagen können.
Sie haben sich ja vor allem mit der Chemie in den Sternentstehungsgebieten befasst, also welche Moleküle das da vorhanden sind. Da hat Herschel sie bzw. die Theorie bald schon korrigiert. Also gewisses war in viel größeren Mengen vorhanden, anderes an Orten, wo sie es nicht erwartet haben und anderes eben gar nicht. Welche Schlüsse können Sie denn jetzt daraus ziehen?
Ich bin ja Physiker und die Chemie hat mich jetzt erst wieder im Zusammenhang mit der Physik der Sternentstehung interessiert. Die Chemie ist für uns Anzeichen für die Zustände, die dort sind. Moleküle, die entstehen und vergehen, je nach Temperatur, Dichte und vor allem infolge der Bestrahlung. Also der Protostern, der junge Stern, der hat sehr intensive Strahlungen, das vermutete man schon, aber man konnte ja nicht in diese Wolken hineinsehen. Es gibt also Röntgenstrahlen, Ultraviolettstrahlen, die verändern die Chemie, weil sie die Moleküle ionisieren. Wir haben zum Beispiel ionisiertes Wasser gefunden, also H2O+. Diese Moleküle, die also geladen sind, ein Elektron verloren haben, die sind chemisch sehr aktiv. Sie reagieren sofort mit anderen Molekülen. Und die ganze Chemie ändert sich, also die Netzwerke, mit denen die chemischen Moleküle miteinander reagieren, ändern sich. So kann zum Beispiel aus ionisiertem Wasser, H2O, kann ein weiteres Molekül entstehen durch einen Stoß und daraus kann sich die Sauerstoffchemie weiterentwickeln. Bei der Kohlenstoffchemie ist das noch interessanter, weil sich dann durch diese ionisierten Moleküle Kohlenwasserstoffketten aufbauen können zu organischen Molekülen und es kann also eine ganze Chemie sich total verändern, wenn bestrahlt wird. Und in den protoplanetaren Scheiben, wo die Planeten entstehen, da sind wir erst am raten, wie das dort gehen könnte, wie sich dort die Planeten bilden könnte. Das ist ein Gebiet, wo Herschel jetzt mal ein bisschen Chemie entdeckt hat, aber die großen Zusammenhänge sind noch nicht ganz klar.
Können Ihnen denn die Daten, die noch nicht verarbeitet sind von Herschel, da einen Hinweis geben?
Wir sind also noch mitten in der Datenverarbeitung. Denn jetzt müssen wir Modelle machen, die das erklären können. Warum hat es so viel Wasser, so viel Kohlenmonoxid, so viel Kohlendioxid? Es gibt noch Ammoniak, es gibt Methanol, es gibt noch anderes. Und warum in diesem bestimmten Verhältnis? Und aus den Modellen kann man dann versuchen, die Physik zu verstehen, was da passiert. Und das braucht Zeit. Die ersten Messungen, das war einfach, das publiziert man mehr oder weniger, was man gesehen hat. Jetzt geht es darum, das zu verstehen. Und dazu braucht es Geduld, es braucht sehr viel Modellierung und Fleiß. Und da kommen auch neue Sachen heraus. Also kürzlich wurde zum Beispiel gefunden, dass das Verhältnis von gewöhnlichem Wasser zu schwerem Wasser in einem Jupiter-Familienkomet, also einer, der im inneren Sonnensystem kreist, genau unserem Verhältnis von schwerem Wasser zu gewöhnlichem Wasser im Meerwasser entspricht. Das ist also die Möglichkeit, dass unser Wasser durch Kometen zur Erde gebracht wurde, besteht. Das wurde lange bezweifelt, weil das eben nicht stimmt. Bei den gewöhnlichen Kometen ist das Verhältnis anders.
Herschel schwebt in den nächsten Tagen von seinem Aufenthaltsort weg Richtung Sonne und wird unsere Sonne umkreisen wie ein kleiner Planet. Was könnte das Observatorium Herschel dereinst Außerirdischen erzählen, wenn die dieses Teil entdecken würden?
Sie würden sicher mal staunen. Ich nehme an, ich weiß es nicht. Aber ich würde jetzt mal erwarten, dass Sie staunen, wie komplex die Menschen je ein Observatorium gebaut haben, was dieses alles kann. Es ist wirklich eines, wenn nicht das komplexeste astronomische Gerät, das je gebaut wurde. Und Sie würden wahrscheinlich einige interessante Details finden über die Detektoren. Vielleicht wissen Sie das schon alles. Aber ich glaube, Sie würden eine gewisse Hochachtung haben ab der Ingenieurkunst, die da angewendet wurde.
Arnold Benz im Gespräch mit Katharina Boxler. Das war's vom Wissenschaftsmagazin. Redaktion dieser Ausgabe Thomas Häusler. Mein Name ist Odette Frey.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.